Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
Hallo Tobias.
Hallo Ralf. Neuromarketing haben wir doch alle schon mal gehört, oder? Und hast du aber schon mal das Gefühl gehabt, dass im Kaufprozess deine Gedanken gelesen worden sind?
Jetzt, wo du mich fragst, nee, eigentlich nicht. Aber meinst du, das kann funktionieren, Tobias?
Also, ob ich deine Gedanken kann lesen, meinst du?
Ja. Wenn du mich kaufen möchtest.
Ja, natürlich. Also ich glaube, also vielleicht nicht gerade Gedanken lesen, aber ich glaube, dass Neuromarketing logischerweise funktioniert. Spannend. Ich bin ja mal an einem strategischen Management-Seminar an der Darden School of Business in den USA gewesen und ich habe das sehr faszinierend gefunden, wie wir dort über das Thema Duftmarketing geredet haben und wie Duft halt wirklich Kaufverhalten massiv können verändern. Also super spannend. Ja, und damit herzlich willkommen bei Glasklar, im Schweizer Marketing- und Sales-Podcast. Ich bin der Tobias Gläser.
Naja, und ich bin der Ralf Müller. Wir machen jeweils einen Deep Dive in Short Time.
Jetzt kommt Werbung.
Ralf, wir beide tun ja unglaublich gern lernen. Was ist denn dein Lieblings-Brain-Snack?
Tobias, erstmal vielen Dank für die Blumen. Und lernen, ja, macht großen Spaß. Am liebsten ist der Brain-Snack, den ich nicht kommen sehe, der mich unvorbereitet trifft und meine grauen Gehirnzellen durcheinander wirbelt. Da geht's mir gut. Und bei dir, Tobias, was nimmt dein Hirn am liebsten zu sich?
Also ich also gern kurz und knackig und auf den Punkt und ich bin ein bisschen beeinflusst. Ich gebe es zu, mein Lieblingssnack im Moment ist natürlich Snackable. Das ist unser neues Buch vom Ralf und von mir, wo wir 4 Staffeln glasklar die Highlights aus dem Schweizer Market and Sales Podcast in ein Buch gebracht haben. Ein super Snack sozusagen.
Ganz nach dem Motto, Deep Dive in Short Time.
Deep Dive in Short Time mit Experten, die eben aus der Praxis wissen, um was es in Market and Sales geht. Und wenn auch du dir den Snack holen willst, Snackable gibt es überall dort, wo es Bücher zum Kaufen gibt.
Also ran an die Bücher, liebe Leute.
Und heute eben zurück und genau zu dem Thema Kundenzentrierung durch Neuropsychologie mit dem Brian Montero. Er ist Experte für Neuromarketing und Gen AI. Hey, schön bist du da, Brian.
Danke, dass ich heute da darf sein bei euch.
Brian, wollen wir direkt einsteigen? Wer bist du und was hat denn dich beruflich geprägt? 2 Fragen auf einmal.
Ja, genau. Also ich bin der Brian, bin eigentlich ein klassisches Agenturkind. Angefangen in der Agentur, durchgezogen bis vor kurzem. Zwischendrin habe ich noch einen Stopp gehabt bei der Coca-Cola, wo ich Social Media Kanäle da in der Schweiz durfte übernehmen. Aber grundsätzlich komme ich wirklich aus der Agenturseite, Digital Marketing. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen geprägt, immer mit Kunden zusammenarbeiten und gleich so für die besten Lösungen so die extra Meilen machen. Und das ist so ein bisschen mein Werdegang und jetzt seit einiger Zeit selbstständig unterwegs und versuche genau das Gleiche eigentlich weiterzumachen.
Ich glaube, ich bin ein Agenturkind, sagen dann nur wirklich Agenturkind, oder? Das ist genau. Etwas, was mir wieder gehört. Was genau. Bedeutet für dich denn eine gute Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Agenturen? Was ist die Grundlage, dass es rocken kann?
Also ich glaube, die Grundlage ist sicher, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Also man muss wie ein Sparringpartner sein. Ich glaube, Arbeit abwälzen an Agentur ist nicht wirklich zielführend. Andersrum ist es auch für Agentur einfach nicht das Richtige, wenn man einfach die Arbeit macht und findet, ja gut, sie wollen das, wir machen das. Sondern ich glaube, da muss man wie auch als Agentur ein bisschen selber mitdenken und mitüberlegen und vielleicht auch den Kunden challengen. Und ich glaube, so kommt man ans Ziel und vor allem auch erfolgreich ans Ziel.
Also mit anderen Worten, du würdest die bekannten Dienstleistungsrollen einfach mal vergessen wollen.
Genau, ja. Also das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, wo ich verfolge. Oder ich sehe mich weniger als Agentur, als mehr richtig Berater oder Sparringpartner, weil ich auch in meiner Zeit eben die Agenturen gesehen habe, dass bei den Kunden zum Teil das Know-how fehlt und Agenturen, ich sage jetzt nicht, dass wir das gemacht haben oder dass man das macht, aber es ist schon auch vorgekommen, dass vielleicht Zahlen ein bisschen schön geredet werden und ein Kunde muss dann halt das akzeptieren, weil halt das Wissen vielleicht nicht da ist, oder? Und darum habe ich oder setze ich mich jetzt eigentlich für das ein, dass man auf der anderen Seite beim Kunden eigentlich zeigt, hey, auf das musst du schauen, das ist wichtig, dass er dann eben entweder alles selbstständig machen kann oder wenn er eben mit Agenturen arbeiten will, die Agentur auf Augenhöhe kann begegnen.
Ich glaube, Ralf, das ist das erste Mal, wo wir im Podcast über Neuromarketing reden. Ich würde sagen, wir steigen doch gerade voll in das Thema ein. Brian, was fasziniert dich an Neuromarketing und was ist Neuromarketing überhaupt, deiner Meinung nach?
Genau, also Neuromarketing, Neurodesign ist etwas, wo mich schon seit längerem fasziniert. Ich bin immer so ein bisschen der, wo Plakate selber anschaut oder Werbungen selber ein bisschen genauer anschaut und sich fragt, okay, was haben wir jetzt mit dem versucht? Was ist die Zielgruppe vielleicht, die wir versucht erreichen? Und das Neuromarketing, Neurodesign sehe ich als Brücke zwischen der Kommunikation und der Psychologie. Also, dass man, klar, man muss auf Daten festhalten oder Daten ist der Key ja jetzt in der jetzigen Zeit. Aber man kann die Daten eben auch benutzen, um nochmal ein bisschen genauer auf die Zielgruppe eingehen. Und ich sehe eigentlich im Neuromarketing genau den Schlüssel, dass man die Zielgruppe wirklich nochmal ein bisschen genauer kann ansprechen und vor allem auch die Bedürfnisse kann entfesseln und wecken bei den potenziellen Kunden.
Brian, ich übernehme jetzt mal die Rolle von so einem Kunden oder einer Kundin, ja. Ist es denn so, dass Neuromarketing mich dazu veranlasst, Dinge zu tun, die ich gar nicht tun will, Dinge zu kaufen, die ich gar nicht haben will? Das ist so ein allgemein verbreitetes Urteil. Was denkst du darüber?
Ja, das ist so ein bisschen richtig Gehirnwäsche. Ich glaube nicht, dass es so weit reicht, das Neuromarketing. Aber was ich glaube, ist, dass man mit Neuromarketing quasi Bedürfnis wecken kann, wo einer hat, aber nicht akut sind. Also ich glaube, wenn du nicht wirklich ein Fan bist von einem Porsche 911, dann kann dich jedes Neuromarketing nicht davon überzeugen, in die Garage hineinlaufen und einen Porsche 911 kaufen. Aber wenn das mal irgendwo so ein bisschen mal angedenkt war, dann können die Stupser dann dazu führen, dass es passiert. Klar, 911 ist vielleicht gerade ein bisschen ein teures Investment, aber es kann durchaus möglich sein, dass es quasi ein kleiner Richtungsweiser ist, wo dich dann dazu führt, das machen, was du eigentlich schon machen willst, aber es vielleicht vergessen hast.
Ja, also eigentlich die Umkehrung des Vorurteils, oder?
Genau, ja, eigentlich genau das.
Ja, also Vorbesprechung haben wir über limbische Trigger geredet. Mhm. Hast du auch etwas dazu sagen? Was sind denn, eben, es gibt ja so den Trigger-Moment, den ich probiere auszulösen, wenn eben vielleicht der Intent nicht gerade akut ist. Was ist denn so ein limbischer Trigger und wie löse ich den aus?
Ja, genau. Also es gibt ja verschiedene Modelle. Eben bei der limbischen Geschichte ist es so, dass man halt die Menschen in verschiedene Persönlichkeitstypen unterteilt und nicht quasi das klassische soziodemografische Element benutzt. Als kleines Beispiel, der Prinz oder King Charles und der Ozzy Osbourne, auf dem Papier genau der gleiche Mensch, oder? Gleich alt, gleich viele Kinder, gleich viel mal verheiratet und gleich viel Hunde sogar haben die. Aber wenn man es jetzt psychologisch betrachtet, sind es zwei verschiedene Arten von Menschen. Der eine ist sehr traditionell und der andere ist ein bisschen mehr ein Draufgänger, würde ich jetzt sagen. Und die muss man halt völlig verschieden ansprechen. Oder es langt nicht mehr zu sagen, hey, meine Zielgruppe ist 50 plus und hat ein Eigenheim, sondern was ist der Motivator quasi von dieser Zielgruppe oder von dieser Person? Jetzt gerade eben, wenn wir auf die Trigger zurückgehen oder auf mein Beispiel, bei einem Traditionalist ist es vor allem so, dass er auf das Altbewährte setzt, oder? Also das heisst, als Unternehmen müssten wir dann vielleicht sagen, wir sind ein Schweizer Unternehmen, seit 20 Jahren in der Branche, uns kennt man, vielleicht Kundenreferenzen einbringen, um ein bisschen Sicherheit zu schaffen. Und beim anderen Typ, beim Abenteurer, ist es so, hey, du willst mit uns wirklich alles rocken und wir sind Vorreiter und mit uns wirst du Time of your life haben und das quasi dann eben die Botschaften verpacken. Das heisst, jeder Mensch oder jeder Typ Mensch muss eigentlich anders angesprochen werden. Und genau da gibt's drei Hauptgruppen. Zwei haben wir gehabt. Die Abenteurer, die Roten, also Orange-Roten mit den Performer zusammen. Und dann noch die Grünen, wo halt eben so ein bisschen mehr die familientriebenen und sicherheitstriebenen Leute sind. Genau.
Also wir reden ja vom neuropsychologischen Profiling, oder? Mhm, die ganze Zeit. Und wie unterscheidet sich dann jetzt ganz konkret zum Beispiel von Sinusmilieus oder dem DISC-Modell?
Ja, also ich glaube, es ist alles ein bisschen im gleichen Baukasten. Ich habe jetzt gerade auch letztens einen Termin gehabt mit dem Bekannten von mir, wo zum Beispiel mit dem Insights Disk schafft. Und auch dort gibt es sehr viele Parallelen. Es wird zum Teil ein bisschen anders clustered. Gewisse Sachen werden anders benutzt. Aber was ich kann sagen, ist zum Beispiel, dass beim Limbic-Type-Modell sehr auf die Motivatoren auch eingegangen wird und sehr auf die Ansprache auch. Oder? Also es ist mehr so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein Marketing-Instrument, während andere vielleicht mehr ein klassisches Persönlichkeitsdefinierungsmodell sind. Und genau, aber grundsätzlich spielt es weniger eine grosse Rolle, welches Modell, das man jetzt dafür verwenden will.
Als die Tatsache, es wirklich zu tun.
Genau, das ist mal ausschlaggebend, richtig. Ja.
Wir machen in unserem Podcast ja Deep Dive in Short Time und ich glaube, was viele interessiert, wie geht das jetzt konkret? Also wie tue ich jetzt die limbische Typologie konkret im Marketing umsetzen? Kannst du da ein, zwei, drei Beispiele sagen, wo sagst, ja, da sind wir jetzt mal anders dran angegangen und wie sind wir dran angegangen und was ist das Resultat von dem auch gewesen?
Genau, also ich glaube, etwas, wo jedes Unternehmen will, sind Neukunden generieren oder Neukunden erreichen. Und dort ist es eigentlich ganz einfach, darum habe ich vorher gesagt, dass Daten gleich so wichtig sind. Wir haben mit einem Kunden zum Beispiel das so gemacht, dass wir bestehende Kundendaten genommen haben, analysiert haben. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Newsletter gemacht mit einem Fragebogen. Der ist an die Kriterien ausgerichtet gewesen, um eben definieren, welcher Persönlichkeitsgruppierung gehören die Kunden an. Und anhand von der bestehenden Daten und dieser Umfrage haben wir eigentlich sehr schnell können feststellen, dass sich, sind glaube 80% von der Kundschaft im grünen Bereich befindet. Also die haben Motivatoren um Sicherheit und ein bisschen familiäre, emotionalere Gefühle, die geweckt werden müssen. Und anhand von dieser Analyse haben wir dann eigentlich nachher die Neukunden-Gewinnungskampagne können zusammenstellen. Das heisst, wir haben dann wirklich Visuals benutzt, Hooks benutzt, wo gewisse Triggerwörter haben für die Gruppierung. Das ausgespielt, klar muss man es testen. Wir haben dort verschiedene Anzeigen erstellt, aber was dabei rausgekommen ist, ist, dass dort wirklich eine Steigerung von der Performance ersichtlich war. Also Klickrate zum Beispiel von 2 auf über 8% können erhöhen. Auch die Conversions dann hinten raus sind deutlich höher gewesen und auch also kostengünstiger in dem Sinn. Das heisst, wir haben wirklich den Streuverlust können ein bisschen reduzieren, um wirklich nur die Leute ansprechen, die es wirklich auch interessiert.
Ist das so, dass das auch langfristige Modelle sind oder ist das so eine erste Ansprache, dann ist es gelernt und die Wirkung verliert sich?
Nein, also ich empfehle sowieso, dass man das wie von A bis Z durchzieht. Im Idealfall geht man sogar so weit, dass man die Webseite anpasst und die Trigger in die Webseite einbaut und dass man das intern auch lernt, oder? Gerade wenn man zum Beispiel eine Unternehmung ist, wo nicht nur Marketing macht, sondern auch Verkaufsleute hat, wo wirklich Kaltakquise machen oder einen Schalter, was auch immer, dass man die so drauf polen tut, dass man sie so aussprechen, um wirklich eigentlich eine rundum Experience für die Zielgruppe zu generieren.
Also ich muss ein bisschen wissen, also muss ich nur Demografie von meiner Zielgruppe wissen, genau. Sondern Psychografie sozusagen.
Richtig.
Und du hast vorher auch so ein bisschen von Testen erzählt. Was ist denn so dein spannendster A-B-Test gewesen, den du schon gemacht hast und was hast du daraus geschlossen? Oder gibt es da auch Überraschungen?
Ja, absolut. Also was natürlich ein bisschen in den negativen Bereich hineingeht, ist, wenn du so B-Testing machst und dann heisst es, ja, wir haben die zwei Zielgruppen getestet und es ist 50-50, was machst du dann? Aber ich hatte einen spannenden Case gehabt, auch, wo wir gerade mit einem Kunden das Problem gehabt haben, also wie komme ich an neue Kunden? Und dort haben wir mal gesagt, gut, lass uns mal anhand von Merkmal vom Unternehmen, wie das Unternehmen wahrgenommen werden sollte, mal ein AB-Testing machen. Dort haben wir dann wirklich zwei Typografien oder das Unternehmen auf zwei Typografien können abbrechen, haben dann mit denen ein AB-Testing gemacht. Also einmal ist es der Performer, also der rote Fact-Driven und einmal der grüne, eben der emotionale, haben dort zwei verschiedene Botschaften erstellt. Beim roten halt wirklich stark auf Leistung, Effizienz, was ist der USP davon? Und beim Grünen wirklich, hey, mit dem hast du mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit, so ein bisschen die Themen. Und dort ist eigentlich dann ganz schnell rausgekommen, dass auch dort die Grünen ein bisschen stärker performt haben. Also ein bisschen, es ist glaube ich bei 80% gewesen auch dort in dem Rahmen. Und dort sind wir dann mit dem weitergefahren, haben dann nochmal mehr Visuals generiert, sind dort auch alles AI-generated Visuals gewesen, die wir gemacht haben. Das ist auch noch eine spannende Geschichte gewesen, um so nochmal ein bisschen effizienter zu sein und auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen gewagtere Sachen können, an den Tag zu legen und nicht gerade irgendwie vielleicht 2 Tage in einem Shooting zu verbringen. Und genau, und dann haben wir das eigentlich so können ausbauen und skalieren und mittlerweile verfolgt man das wirklich auch mit auf der Webseite, wenn es Events gibt, in der Beschriftung von Plakat und Stand und so weiter.
Wir halten es ja gerne konkret. Deswegen wollte ich jetzt nochmal eintauchen in, was macht denn das psychologische Prof oder das neuropsychologische Profiling in der Kampagnenarbeit aus? Kannst du von konkreten Fällen berichten?
Mhm. Ja, also ich kann vielleicht auch erzählen vom einen Kunden. Dort haben wir eine klassische Kampagne gehabt, wo gelaufen ist, eben auf Conversions ausgerichtet, um mehr Neukunden akquirieren. Und was wir jetzt neu gemacht haben in der, sag ich mal, neurobasierten Kampagne, ist, wir haben die Visuals stark optimiert. Also, die Kanäle sind ja mehr oder weniger eingegrenzt in der demografischen Auslegung von der Zielgruppe und auch in den Interessen. Das ist natürlich auch immer noch ein wichtiger Bestandteil von der Kampagnenoptimierung und vom Setup. Aber zusätzlich eben über die Visuals schaffen. Also ich glaube, es steht und fällt mit den Anzeigen, mit wirklich einem knackigen, ansprechenden Hook in der Anzeige, wo die Leute zum Nachdenken bringt, vielleicht im ersten Moment, und im zweiten zum Konvertieren. Und dann kann man eigentlich wirklich runtergehen bis genaue Farbbestimmung, was sollte auf der Anzeige sein. Und dort ist auch mein Rat, vielleicht nicht alles aufs Mal testen, sondern vielleicht mal 3 Hooks probieren mit dem gleichen Bild. Dann, wenn man einen Hook gefunden hat, vielleicht das Bild nochmal testen, um wirklich Step by Step alles durchtesten, bis man quasi, wie soll ich sagen, den heiligen Gral gefunden hat. Und dann kann man den eigentlich aufskalieren. Genau.
Für mich macht das möglich, also völlig Sinn, neurobasiertes Campaigning, aber das Targeting spielt ja Rolle, oder? Also wahrscheinlich kann ich ja nicht einfach nur, wenn wir jetzt in den Farben sind, der grüne oder der rote Typ, sondern ich habe irgendein Mischverhältnis. Und wichtig ist ja, dass nachher auch der grüne Typ, Neurotyp, irgendwie mit dem grünen bespielt wird und der rote mit dem roten. Wie mache ich denn das Targeting? Wie finde ich das raus? Geht das überhaupt?
Ja, das ist dann eben ein bisschen so der Knackpunkt in den Kanälen, oder? Dort ist halt vor allem wichtig, dass man die Zielgruppen einander ausschliessen, oder? Also was wir zum Beispiel machen, ist ein Retargeting zum Beispiel ganz ausschliessen am Anfang, um den Test zu machen, dass wir halt nicht Kunden haben, wo wir eh schon kennen, oder wo uns eh schon kennen, dass wir das Ganze ein bisschen verfälschen. Und dann ist so B-Testing eben rein anzeigendriven. Also wenn man eine Zielgruppe hat, zum Beispiel wenn man beim 9-11 verbleibt, hat man halt quasi eine Zielgruppe definiert, wo man sagt, gut, man hat ein Einzugsgebiet, man hat eine Sprache, man hat gewisse Interessen, oder sind wahrscheinlich so ein bisschen fahrzeugaffine Leute mit höherem Einkommen. Das ist so quasi der Standard. Und dann so B-Testing passiert wirklich in den Visuals, wo man sagt, man hat jetzt auf dem Visual rein mal ein bisschen mehr familienbasierte Keywords drin, oder man hat zum Beispiel mehr, ja, so Performer-Status-basierte Keywords drin. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und dann kann es schon auch sein, dass in den Interessen dann vielleicht der ein oder andere mehr familientechnische Interest eingebaut wird und beim anderen halt mehr so ein bisschen der Status-driven Interest, genau.
Ich würde gerne so ein bisschen außerhalb unseres Fragenkatalogs springen. Was sind denn die häufigsten Vorurteile, denen du begegnest, wenn du beim Kunden mit deinem Leistungsprofil aufschlägst?
Ja, also ich glaube, viel Skepsis ist noch gegeben mit, ja, bringt denn das überhaupt, oder ist denn das wirklich so genau und kann man es dann wirklich an das richten? Verlieren wir dann nicht auch die Möglichkeit, andere Leute zu erreichen, wenn wir das so machen? Und das sind im Endeffekt alles berechtigte Fragen. Ich würde auch zum Beispiel nie ein Typ oder so ein Neurotyp ausschliessen, sondern wirklich mal Step by Step vorgehen. Also wenn wir mit dem einen geschafft haben und man sieht, es funktioniert, heisst es ja nicht, dass es gar keine Route mehr gibt, die man ansprechen können. Und das ist halt immer so ein bisschen der Punkt, am Kunden aufzählen, hey, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Man muss zuerst alles analysieren, man muss zuerst testen, und das ist halt etwas, was vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, oder weil gerade im Analyse- und im Testing-Part ist wenig der Revenue, wo gehst, sondern halt wirklich mehr so ein bisschen der Invest, wo ein bisschen höher ist. Und dort ist halt so ein bisschen dann, ja, amigs immer so ein Knackpunkt, zum sagen, hey, es wird dann langfristig auch rendieren und funktionieren, dass sie so ein bisschen übermitteln.
Wahrscheinlich wird es ja zu einem Wettbewerbsvorteil. Also wenn ich jetzt drei verschiedene Mitbewerber habe, wo der eine sehr generisch kommuniziert, oder? Mhm. Der geht wahrscheinlich mit seiner Kommunikation, seinen Werbe- und Marketingmaßnahmen nicht ins Herz oder in den Kopf.
Genau.
Und jemand anderes, der das viel deklarierter macht und schaut, wie es auch KI oder weitere technologische Möglichkeiten nützt, zum viel spezifischer sein, ist wahrscheinlich auch erfolgreicher im Abschliessen, kann ich mir vorstellen.
Ja, absolut, absolut. Also eben gerade beim einen Kunden zum Beispiel ist es so, ich habe dort auch Konkurrenzanalyse gemacht, das ist klar, das braucht es auch. Und dort sind wir im Solaranlagensektor gewesen und es haben einfach alle Anzeigen gleich gesehen. Wir können zum Beispiel aber auch wieder beim in den Automobil weitergehen, wenn ich mit dem Auto durch die Straße fahre, die Plakate sind gleich aus, egal welche Brand das es ist, wo da Autowerbung macht. Und mit diesen Trigger und mit diesen Möglichkeiten so ein bisschen, ich sage jetzt mal, einen anderen Ansatz versuchen, mal anders wahrgenommen werden, funktioniert, oder? Weil du bist nicht einer von vielen, sondern du bist eben der, wo raussticht. Und das wird langfristig sicher einen Value haben. Man sieht zum Beispiel auch bei Apple, machen es nach wie vor die besten Handys, technisch vielleicht nicht, aber sie sind halt bei allen im Kopf, sie haben alle gepackt und wir gehen gleich in den Apple Store und kaufen das neue iPhone, obwohl man es vielleicht nicht bräuchten, oder? Es ist so ein bisschen, gerade ein bisschen die Richtung.
Ich finde es auf jeden Fall eine wahnsinnig gute Grundlage, neue Ansätze zu finden. Das muss ich schon mal auch ganz klar betonen. Und wo wir gerade dabei sind, welche Rolle spielt in deiner Arbeit tatsächlich künstliche Intelligenz? Wie setzt du das ein?
Genau, also ich habe gesagt von A bis Z. Also ich benutze künstliche Intelligenz zum Recherchieren, zum effizienter arbeiten, aber gerade auch, wie ich vorher gesagt habe, zum Creatives erstellen. Also ich glaube, mittlerweile sind die Möglichkeiten immens, um wirklich schnell können, den Trends folgen, also wenn man da richtig prompten kann und das auch versteht, wie man da die richtigen Hebel kann ziehen, dann muss man vielleicht nicht mal jede Woche zweimal ein Shooting machen mit irgendwelchen Model, wo dann auch nochmal Geld kostet, sondern man hat sie 20 Minuten promptet und kann die Ads aufschalten und direkt testen oder eben noch mehr skalieren. Das sind so ein bisschen die Ansätze. Also ich habe gesagt, vor allem in der Analyse und in der Content Creation dann.
Also Ralf, auch nach dieser Episode können wir unsere Gedanken gegenseitig noch nicht lesen, aber wir haben definitiv etwas über Neuromarketing gelernt. Hey Brian, merci vielmals, dass du uns in Glasklar Podcast gekommen bist.
Danke euch vielmals für die Zeit und ich hoffe, ich konnte euch etwas näher bringen und weiterhelfen.
Aber selbstverständlich. Danke Brian.
Danke euch.
Wenn auch euch die Podcast-Folge gefallen hat, teilen Sie doch gerne teilen mit einer Kollegin oder mit Freunden. Schreibt uns unbedingt Bewertungen. Und für weitere Inspirationen, der Brian, der Ralf und mich finden wir auf LinkedIn, tun uns dort doch folgen. Und dann freuen wir uns auf die nächste Episode.
Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.